An. Ihr müsst heute mit mir Vorlieb nehmen. Letztes Mal in der Vorlesung hat der Professor Fey aufgehört bei der CG-Methode. Die hat er noch nicht so richtig eingeführt, deswegen mache ich das jetzt. Die ist, glaube ich, von diesen Gleichungslösern das komplizierteste Verfahren, was ihr hier kennenlernt. Aber wenn man da die richtigen Intuitionen so auf geometrischer Ebene findet, dann versteht man auch, was da geschieht. Was wir nicht versuchen, ist hier direkt mit der AX gleich B-Gleichung hier was zu machen, sondern wir versuchen, diese Gleichung hier zu lösen. Das Lustige an dieser Gleichung hier ist, die, wenn man die ableitet und A positiv definiert ist, dann ist tatsächlich das, was rauskommt als Ableitung, hier AX gleich B und die Funktion hat da ein Minimum an der Stelle, wo die richtige Lösung erreicht ist. Ja, das heißt, was wir mehr oder weniger uns eigentlich vorstellen, ist, dass halt die Ableitung und die ist 0 für x ist die richtige Lösung. Jetzt müssen wir uns mal ein paar Begriffe überlegen. Also das Erste, was ich einführen möchte, ist der Fehler. Also Fehler im Schritt i. Der ist einfach bloß die Abweichung von xi von der korrekten Lösung. Wenn wir den jetzt wüssten tatsächlich, dann hätten wir das alles schon gelöst. Natürlich wissen wir den nicht. Und wir haben auch noch das Residuum. Das ist einfach mehr oder weniger der Fehler in einem anderen Raum. Und der entspricht, wie es der Zufall so will natürlich, einfach nur das Umgedrehte unserer ursprünglichen Gleichung. So, jetzt muss man sich das Ganze so ein bisschen geometrisch vorstellen. Also was haben wir? Wir haben also irgendwo einen Startpunkt. Das war so x und x 0 und wir haben hier irgendwo im Raum die richtige Lösung, x. Und was wollen wir jetzt natürlich schaffen? Wir wollen natürlich von hier nach hier gehen. Und der Gedanke ist natürlich, dieser Vektor hier, der ist selbstverständlich unser EI. So. Jetzt kommt eigentlich der Trick und da müssen wir uns so ein bisschen der Bedingungen bedienen, die wir hier gesagt haben, nämlich das asymmetrisch und positiv definiert. Dieses symmetrisch, das brauchen wir eigentlich hauptsächlich dafür, damit die Ableitung davon auch wirklich x gleich b entspricht. Aber dieses positiv definiert, das ist jetzt wichtig. Und da schauen wir uns mal hier diese Zeichnung an. Und wenn wir jetzt hier diesen Raum in zwei Teile unterteilen, und zwar genau an der senkrechten zu dieser Fehlerdings, dann haben wir hier einen Bereich und auf der anderen Seite einen anderen Bereich. Und was wir wissen ist, also EI liegt auf dieser Seite, aber auch RI liegt dann auf dieser Seite. Umgekehrt natürlich, auf dieser Seite. Sonst würde es ja keinen Sinn ergeben. So, warum können wir das behaupten? Wir haben gesagt, dass A positiv definiert ist. Jetzt muss man sich überlegen, hier, da ist dieses A mit drinnen. Und positiv definiert heißt ja, dass alle Eigenwerte größer sind als 0. Jetzt müssen wir uns nochmal drüber nachdenken, was das denn für eine geometrische Bedeutung an der Stelle hat. Der Eigenwert ist, wenn ich einen Vektor habe und wenn ich einen Eigenvektor habe, tu den in A rein, dann kommt der um den Eigenwert gestreckt raus. Wenn ich das jetzt in allen Dimensionen praktisch habe, also wenn alle Eigenwerte positiv sind, dann weiß ich, dass ein Vektor, den ich reinwerfe, nicht in die andere Richtung zeigen kann. Das weiß ich deswegen, weil ich kann jeden Vektor auf der rechten Seite, also wenn ich den in A reingeworfen habe, darstellen als eine Linearkombination von Eigenvektoren auf der linken Seite. Und das ist mehr oder weniger die geometrische Interpretation von positiv definiert. Positiv definiert heißt, wenn ich jetzt in die Funktion A was reinwerfe, dann kommt es nicht umgekehrt orientiert wieder raus. Also es ist nicht nach hinten orientiert gegenüber dem ursprünglichen Vektor. Und deswegen können wir sagen, naja, hier das Residuum, das liegt auf der rechten Seite dieser gestrichelten Linie. Was jetzt für uns bedeutet, wenn wir in diese Richtung gehen, in die Residuumsrichtung, dann gibt es irgendwie einen Bereich von dieser Richtung, wo ich weiß, dass ich definitiv näher an x rankomme, als ich bisher war. Und das ist mehr oder weniger der Trick der CG-Methode an der Stelle. Ja, jetzt ist die Frage, wie wähle ich denn jetzt, wie weit ich gehe? Also ich kenne ja hier dieses Residuum, aber die Länge davon ist jetzt auch nicht so lang wie der nächste Punkt an der Stelle. Dafür sage ich halt einfach, ich nehme mir so einen Faktor Alpha noch davor und ich sage, mit dem Faktor Alpha soll das halt genauso auf kürzester Distanz sein. Wie kommt man jetzt drauf, wie man das Alpha wählen muss? Naja, wenn wir jetzt hier, also wir haben ja gesagt, dass das unsere Ursprungsgleichung mehr oder weniger die Ableitung ist, dann zeichnen wir mal so Profillinien für diese Ableitung ein. Dann merken wir, naja, also da, wo die zueinander senkrecht sind, also möglichst nah aneinander, da muss mehr oder weniger, wenn ich jetzt hier einen Ausschnitt rausnehme, dann sieht es ja irgendwie, ich habe deswegen die Profillinien hingemalt, sieht es ja irgendwie so aus. Dass das so aussieht, ist halt einfach schlicht und ergreifend dem geschuldet, dass diese Gleichung so aufgebaut ist und so eine quadratische Form hat, mehr oder weniger. Und an dieser Stelle hier, da wo es am nächsten ist, da hat das Ding hier ja ein Minimum. Und jetzt kann ich so ein bisschen rumrechnen. Was ich jetzt praktisch habe, ist, also hier, das hier ist ja tatsächlich dann mein neuer Fehler, EI plus 1. Das hier ist mein altes Residuum. Und was ich haben möchte, ist, dass der Fehler EI plus 1 hier senkrecht steht auf RI. Das ist praktisch die Eigenschaft, die ich haben will. Ja, das heißt, jetzt wenn ich das da reinwerfe, dann habe ich ja wieder hier irgendwie einen Vektor, der da an der Stelle senkrecht sein muss, beziehungsweise hier ein weiteres Residuum. Das zeigt wieder in die gleiche Richtung. Und jetzt, wenn ich die beiden hier, wenn ich da verlange, dass die senkrecht zueinander sind, also sprich, wenn ich das innere Produkt von denen bilde und das 0 ist, dann habe ich einen Punkt, an dem ich näher dran bin. Und jetzt rechnet man da unheimlich viel rum. Also ihr könnt es gerne auch mal nachlesen, da gibt es so ein Tutorial im Internet, das heißt irgendwie CG Method without the agonizing pain oder so ähnlich. Da kann man das Formelgeschubse sich anschauen. Und wenn man da hier jetzt alles, was wir da hier so gemacht haben, durch Einsetzen und Umstellen rumrechnet, dann kriegt man irgendwann raus, dass dieser Faktor Alpha, der steckt ja hier irgendwie da mit drinnen, dann kriegt man halt raus, dass der eben dieses innere Produkt von sich selber ist, geteilt durch das transformierte innere Produkt und dann ist man eigentlich quasi soweit. Das heißt, Was man macht, ist, man berechnet in jedem Schritt sein Residuum. Das ist einfach b minus axi. Dann hat man hier sein Alpha und das nächste xi, was man sich anschaut, ist schlicht und ergreifend halt das xi plus Alpha mal ri. Ich hoffe, das war klar. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Bücher sich eher scheuen, das tatsächlich zu erklären, was hier geometrisch geschieht und dann irgendwie Formelgeschubse machen. Ich hoffe, ich konnte das besser erklären. Habt ihr das soweit verstanden, so vom Grundprinzip her? Also ich möchte jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen, weil der Professor Fey meinte ja auch, das soll jetzt keine Numerikvorlesung werden und deswegen sollen wir da nicht so genau drauf eingehen. Gut. Fragen hierzu? Weil wenn nicht, dann können wir tatsächlich weitergehen, also ins nächste Kapitel. Und das nächste Kapitel ist die numerische Integration. Ich bin auf Folie 1, nee, bin ich nicht. Einer numerischen Integration, da wollen wir quasi ein Integral, also ein bestimmtes Integral ausrechnen von irgendeiner Funktion. Und zwar ohne hier irgendwie die Stammfunktion herleiten zu müssen. Warum wollen wir das? Ich meine, die Stammfunktion ist ja eigentlich total sinnvoll und viel schöner damit zu rechnen. Naja, ihr habt bestimmt selber auch mal versucht, Sachen zu integrieren. Das A ist nicht immer so ganz einfach und B, manchmal ist es noch nicht mal möglich. Also es gibt kein wirkliches Kalkül, mit dem man aus jeder Funktion eine Stammfunktion bilden kann. Und deswegen muss man schlicht und ergreifend numerisch integrieren. Kommt man häufig halt eben nicht drum weg. Das Integral nochmal rekapituliert, das sollte euch jetzt nicht überraschen, was ich euch sage, ist einfach, man hat halt seine Funktion. Die ist irgendwie in einem metrischen Raum. Und mich interessiert irgendwie in einem Bereich zwischen A und B, was ist die Fläche unter der Kurve? Für das Integral gibt es dann verschiedene Definitionen, wie das mathematisch tatsächlich aussieht. Da gehen wir jetzt nicht so ganz drauf ein. Also ihr solltet aus Mathe wahrscheinlich schon mal die Begriffe Lebesgue-Integral und Riemann-Integral und solche Geschichten gehört haben. Hoffentlich jedenfalls. Wenn nicht, dann kommt es bestimmt noch dran. Aber ja, mehr oder weniger, wir sind jetzt auf einem Niveau, wo wir eh nicht mehr so hart mathematisch rangehen, weil, wir müssen jetzt eine Abschätzung treffen und ab jetzt sind wir sowieso an der Stelle, wir werden nicht mehr exakt. Das Einfachste ist, wir teilen das in Streifen auf und zählen die zusammen. Ich persönlich finde es am allereinfachsten, wenn man sich immer nur einen Streifen anschaut. Weil, es ist eigentlich trivial, dann von einem Streifen auf, ich zerteile es in mehrere, überzugehen. Und ja, bei der Obersumme, man nimmt sich halt den Punkt von so einem Streifen und dann geht man davon aus, dass der stellvertretend für alle Werte in diesem Streifen ist und geht her und rechnet damit die Fläche dieses Streifens aus, was halt einfach hier die Streifenbreite, die wird auf den Folien, glaube ich, immer als H bezeichnet, mal eben F an der Stelle B, weil wir einfach hier die rechten Punkte nehmen. Die Formeln sind eigentlich meiner Meinung nach relativ trivial. Also an der Stelle, eben hier dieses H Das kann man rausziehen, weil ein Streifen war ja irgendwie H mal F von B und dann F von der Stelle, F von der Stelle, F von der Stelle, F von der Stelle, jeweils mit H multipliziert. Ergo kann man das aus der Summe rausziehen. Und wenn man es programmiert, will man das natürlich aus der Summe rausziehen. Das spart einem unheimlich viel. Sonst müsste man ja immer wieder dieses H dran multiplizieren. Und Multiplikation, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, ist eine deutlich teurere Operation als zum Beispiel so eine Addition. Ja, was man auch machen kann, ist, anstatt dass man hier diesen rechten Punkt nimmt, kann man auch die Mitte des Intervalls nehmen. Das sieht dann halt so aus. Da geht man halt also Anfangspunkt und dann in H-Schritten weiter. Diesmal von 0, nicht von 1. Und dann um H halbe versetzt. Also geometrisch die Interpretation davon ist einfach, also ihr habt hier euer A, dann tun wir hier 0 mal HE drauf addieren und dann ein halbes H. Das heißt, hier haben wir A plus H halbe. Dann haben wir hier A plus H. Und wir nehmen immer den Mittelpunkt zwischen diesen Streifen, in diesen Streifen. Wenn man da viele davon nimmt, macht es das jetzt nicht hundertprozentig besser. Also ich meine, was ihr effektiv hier nur macht, ist, ihr anstatt diesen Punkt hier zu nehmen, nehmt ihr diesen Punkt. Kann manchmal besser sein, aber wenn man eh viele Streifen nimmt, dann ist es auch wieder egal. Ja?
Ah, das kommt ganz darauf an, ob du es überabschätzen oder unterabschätzen möchtest.
Also wenn du ja, also in dem Beispiel, ich glaube, dass das hier die Definition von Obersumme einfach auch nicht so so exakt ist. Ich glaube, dass tatsächlich der Riemann mit Obersumme was anderes meint als ich hier diese Obersumme. An der Stelle wird einfach immer der rechte Punkt genommen in der Formel.
Aber wenn die Funktion jetzt fallen wäre, würde ich dann den rechtesten Punkt nehmen oder den höchsten Punkt?
Das kommt ganz drauf an. Also keiner von den Punkten, die du hier nimmst, an der Stelle bringt dir ein exaktes Ergebnis. Also hier an der Stelle, je nachdem wie diese, ich sag mal, diese Kurve aussieht, also wenn die Kurve hier irgendwie in einem Streifen irgendwie so aussieht, dann ist natürlich sich diesen Punkt zu nehmen, ist natürlich viel schlechter, weil dann ist der Fehler, den wir haben, diese Fläche. Während wenn wir diesen Punkt nehmen, ist der Fehler ja diese Fläche. Das hat nichts mit steigend oder fallend zu tun, sondern mit wie das hier geformt ist.
Das heißt, ich nehme doch den rechten.
Das kommt auf deine Funktion an und es hat nichts mit fallen oder steigend zu tun. Es hat mit der Form zu tun, die hier vorliegt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, eine absolut lineare Funktion haben, naja, dann haben wir, egal was wir machen, ob wir hier oder hier nehmen, haben wir entweder hier diesen Fehler oder hier diesen Fehler. Und wenn wir es in die genau umgekehrte Richtung machen, dann haben wir bei der einen Stelle diesen Fehler und bei einer diesen Fehler. Also das nimmt sich nichts an der Stelle. Es hat nichts mit Steigen oder Fallen zu tun. Das ist wie sieht diese Kurve an der Stelle aus? Und lass dich nicht von dem Begriff Obersumme hier irritieren. Ich würde behaupten, dass die Folien von einer anderen Obersumme reden an der Stelle. Ich habe die Folien nicht gemacht, von daher kann ich das nicht so genau sagen. Aber also, wenn man sich hier anschaut, der nimmt sich nicht die obere Summe. Ja? Ja, das muss tatsächlich ein I sein. Das stimmt. Ja. In der Tat. Also hier dieses N ist gemeint gewesen. Ja. Also nur damit es klar ist. Ihr müsst euch immer anschauen, wie sieht die Funktion aus, die ihr euch anschaut. Also, ihr habt immer entweder den einen Fehler oder den anderen.
Ich meine, bei sowas ist die Mittelpunktregel vielleicht doch ein relativ guter Mittelweg, aber da hat man halt diese Operation mehr noch mit drinnen. Die ist halt potenziell gar nicht so gut. Also ich meine jetzt nicht die Division, sondern die das dazu addieren. Ja. Ja, also, aber ihr habt ja gesehen, das sieht alles auch nicht so gut aus, was wir hier gemacht haben. Also wenn wir uns die Grafik selber nochmal anschauen, dann wir sehen da, dass da schon sehr viel Fehler mit drin ist. Und jeder, also ich meine, was wir ja effektiv gemacht haben an der Stelle ist, wir haben eine Funktion approximiert durch abschnittsweise konstante Funktionen, weil die können wir integrieren. Und für ein Integral, also wenn wir hier irgendwie ein Integral über a plus ax plus bx plus cx oder so machen, dann kann man das ja aufspalten in Integral von ax dx natürlich plus Integral von bx dx Punkt 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 und die konstante Funktion, für die wissen wir ja, wie wir die integrieren müssen. Haben wir ja vorhin die Formel dafür tatsächlich aufgestellt. Aber es gibt natürlich noch andere Funktionen, von denen wir wissen, dass wir sie integrieren können. Und das, was sich einen da regelrecht aufdrängt, ist einfach eine lineare Funktion zu nehmen stattdessen. Man sieht schon, dass es ein bisschen komplexer natürlich dann, weil die konstante Funktion war einfacher. Ich persönlich finde es am einfachsten, sich das so anzuschauen. Also ihr habt Funktionen und dann habt ihr hier sowas und dann bis zur Achse sowas und dann hat man hier halt dieses Quadrat, dass man sich über hier die f von, nennen wir das mal a, mal h, plus und jetzt hier dieses Dreieck, das ist natürlich 1/2 mal h mal f von b. Und ja, jetzt ersetzen wir es halt durch mehr oder weniger lineare Teilfunktionen. Was haben wir aber natürlich, jetzt haben wir mehr Rechenoperationen. Gott sei Dank können wir hier an der Stelle direkt h halbe ausrechnen. Dann haben wir die Division durch 2 auch wieder weg. Wir können jetzt das rausziehen natürlich hier. Und dann haben wir halt hier unsere neue Formel, also f von a plus f von b plus 2 f von a plus h, das heißt hier, das ist dieser Mittelpunkt. Also das hier sind direkt 2 Abschnitte. Warum macht man da 2 Abschnitte auf einmal? Naja, man spart sich für die Rechenoperation, weil man diesen Stützpunkt nicht zweimal berechnen muss. Also bei dem ersten, da haben wir ja jeweils nur einen Wert pro Streifen gebraucht. Und jetzt brauchen wir mehr oder weniger 2 Punkte. Und jetzt macht man halt immer den Trick, man rechnet hier direkt den hier nur einmal aus und verwendet den für den nächsten Streifen wieder. Ja, ich bin fast ein wenig zu schnell, glaube ich. Genau, und also dieses Wiederberechnen, das kann man natürlich dann jetzt hier mehr oder weniger verallgemeinern und kriegt dann so eine Formel raus. Also für das dritte haben wir halt hier eben nochmal den ersten Wert mit rein. Also wenn wir uns nochmal die Formel für 2 anschauen, da haben wir halt hier das plus das mal h halbe plus das. Ist das. Und naja, wenn man sich das anschaut, für wenn wir da noch ein dran klotzen hier, Dann ist ja das f von b wäre da auch wieder mit drinnen. Das heißt, da würde auch wieder zweimal dieses f von b drin sein. Und dann sieht man, naja, die Firma das jetzt auf ganz, ganz viele verallgemeinert, kriegt man da halt hier eben h halbe mal Anfangspunkt, zweimal nächster Punkt, zweimal nächster Punkt, zweimal nächster Punkt, zweimal nächster Punkt und so weiter und so weiter und so weiter, bis f von b. Das heißt, da kann man da dann drüber iterieren sinnvoll. Ja, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Also wenn wir anschauen, wenn wir jetzt hier an der Stelle, wenn wir diese Funktion nur mit Streifen hätten approximieren wollen, dann hätten wir viel, viel, viel mehr Streifen gebraucht, vermutlich. Also das kann man durch reines Hinschauen, sieht man, dass das besser ist. Natürlich auch hier wieder, ich kann natürlich beliebig Funktionen definieren, die absichtlich schlechter sind. Also das ist kein Allerheilmittel. Wenn ich jetzt eine Funktion gebe, die folgendermaßen aussieht, dann wird natürlich die lineare Approximation schlechter abschneiden, als wenn ich hier direkt solche Streifen rausnehme. Aber solange die Funktion nicht absichtlich schlecht ist, seid ihr meistens besser mit dem Linearen. Aber wie gesagt, drüber nachdenken. Wenn eure Funktion tatsächlich auch so Stufen besteht, dann mal drüber nachdenken, ob man da nicht vielleicht schlauer sein kann an der Stelle. Ja, genau, das hier ist die Formel, die wir vorhin besprochen haben, nochmal verallgemeinert. Ja, brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Also hier sind ein bisschen Sachen vertauscht, sonst hatten wir ja in den vorherigen hier irgendwie diese Zweier zwischendrinnen. Hier sind sie nach rechts gerutscht. Das sind halt alles die Stützpunkte zwischendrinnen, die wir hier mal zwei aufaddieren. Hier wieder die zwei mit rausgezogen, weil sonst müssen wir überall zwei drauf multiplizieren und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen so viele arithmetische Operationen einsparen wie möglich. Ja, dann kann man das Ganze noch weiter treiben. Das ist die sogenannte Simpson-Regel. Was haben wir hier? Wir versuchen das Ganze mehr oder weniger an eine Parabel zu fitten. Ihr wisst ja, wenn ihr drei Punkte gegeben habt, könnt ihr eine Parabel berechnen. Und das ist das, was man hier versucht. Jetzt beim letzten Mal beim Linearen, da haben wir ja jetzt zwei Stützpunkte gebraucht. Also diese Linie kann ich ja nur mit diesen beiden Werten berechnen. Jetzt brauchen wir schon drei, weil wir brauchen drei Punkte, damit die Parabel genau eindeutig ist. Und ja, das ist eine Menge blödsinniges Mathe. Man hat dann halt hier den Ansatz ax² bx plus c, also so diese kanonische Form einer quadratischen Gleichung. Und die muss jetzt durch drei Punkte gehen. Die wurden jetzt hier p, q und r genannt. Wenn man da jetzt das Rechnen anfängt, dann wird man merken, oh, das ist ganz schön nervig. Und wenn man sich den Ansatz anschaut, naja, wir gehen jetzt einfach mal her und sagen ohne Beschränkung der Allgemeinheit, dass wir an der Stelle 0h und 2h diesen Streifen haben, weil naja, eine verschobene Parabel hat immer noch die gleiche Fläche unter der Kurve. Und ja, jetzt müssen wir halt rumrechnen. Man sieht jetzt hier, c haben können wir direkt ausrechnen. Hier dieses b können wir durch geeignetes Kombinieren von diesen beiden hier ausrechnen. Und dann haben wir schon zwei gegeben und das dritte können wir direkt noch ausrechnen. Und wenn man dann rechnet, ich werde das jetzt nicht machen, das könnt ihr gerne daheim machen, falls ihr das wollt. Es ist deutlich anstrengender, als man das erwarten würde. braucht relativ viele Schritte. Und dann kriegt man halt raus, naja, das ist halt einfach H-Drittel, erster Stützpunkt plus 4 mal zweiter Stützpunkt plus dritter Stützpunkt. Und jetzt auch hier wieder, da kann man da entsprechende Tricks anwenden. Also für unsere zwei Stützpunkte-Dings da sieht es dann halt so aus, in der vorhin bekannten Nomenklatur. Und wenn wir jetzt natürlich weitergehen, dann brauchen wir für den nächsten Abschnitt, können wir uns wieder einen Stützpunkt teilen. Und jetzt kann man hier an der Stelle wieder so diesen Trick anwenden. Die Formel ist auch so ein bisschen kaputt, da ist ein Plus zu viel. man schaut sich hier diese Formel wieder an. Also wir haben jetzt hier wieder, hier sehen wir den ersten Abschnitt, FA 4, FA plus H, FA plus 2H, das ist das erste. Dann haben wir FA plus 2H, das ist der erste Stützpunkt vom zweiten Streifen. Zweiter Stützpunkt vom zweiten Streifen, dritter Stützpunkt vom zweiten Streifen. Also das H-Drittel ist bereits ausgeklammert an der Stelle wieder, also rausgezogen aus dem Term. Und man sieht, man kann das wieder vereinfachen. Und wenn man das macht, dann kriegt man hier das mit dem 4, da ziehen wir die 4 raus. Weil Multiplikationen sparen ist gut. Und dann haben wir hier, interessanterweise sehen wir, dass hier diese Mittelpunkte, also wenn wir nochmal zu dem Ding zurückgehen, wenn wir hier mehrere hintereinander machen, dann ist der Mittelpunkt immer der mit dem Faktor 4 angeht. Und das ist von, wenn wir die Punkte mal durchnummerieren, also das hier ist der erste Punkt, zweiter Punkt, dritter Punkt, vierter Punkt, fünfter Punkt, sechster Punkt. Wir sehen, das hier sind immer die Geraden bzw. Ungeraden. Kommt darauf an, ob man jetzt bei 0 oder bei 1 anfängt zu zählen. Das heißt, jetzt müssen wir uns eine etwas kompliziertere Formel ausdenken. Und wir sehen, naja, also die Intervallgrenzen, über die wir integrieren, kommen rein. Dann kommen die ungeraden Indizes mit dem Vorfaktor 4. Und mit dem Vorfaktor 2 die Geraden. Jetzt müssen wir uns überlegen, woher kommt denn jetzt hier diese 2? Naja, wenn ich zwei Abschnitte nehme, die direkt hintereinander sind, naja, dann haben die beide diesen einen Punkt mit drinnen. Und natürlich spart man sich das da auch wieder, indem man das ausklammert. Und dann kommt man am Schluss auf folgende Formel. H Drittel FA FB. Und dann diese beiden erstmal komisch aussehenden Summen, weil sie hier mit dem Ungerade und Gerade, aber wenn man mal drüber nachdenkt, dann merkt man, oh, das ist ja eigentlich total sinnvoll. So, gibt's dazu Fragen? Wenn nicht, dann machen wir mal weiter. Ja, wo braucht man jetzt diese numerische Integration? Die brauchen wir bei Differentialgleichungen. Differentialgleichungen, naja, wie der Name schon sagt, sind Gleichungen, bei denen die Ableitung gegeben ist. Und jetzt muss man sich mal irgendwie ein Beispiel überlegen, womit man begründen kann, warum das sinnvoll ist, dass man sich da Gedanken drüber macht. Es gibt in der Physik laute Probleme, die sich mit Differentialgleichungen formulieren lassen, für die es eben keine einfache, oh, ich stelle jetzt mal die Formel um und dann fällt das Ergebnis raus, Lösung haben. Also das Beispiel, was ich jetzt bringe, ist vollkommen an den Haaren herbeigezogen, aber irgendein Beispiel brauchen wir jetzt. Und zwar, stellt euch vor, ihr habt irgendwie so eine Wetterkarte, auf der sind irgendwie, sagen wir mal, die Winde eingezeichnet. Und die tun mit einer bestimmten Stärke in irgendeine Richtung blasen. Also wenn wir das hier jetzt XY. Irgendwie sowas. Also diese Vektoren sollen jetzt halt mal zeigen, wohin irgendwo der Wind hier bläst. Und jetzt legt ihr da irgendwie zum Beispiel so eine Kugel rein. Jetzt wollt ihr schauen, in welche Richtung wird die denn jetzt rollen. Und ihr habt ja nur die Ableitung gegeben. Das heißt, ihr müsst jetzt anhand der Ableitung bestimmen, wie die tatsächlich an der Stelle, wo die denn hier entlang rollt. Und ich meine, es drängt sich da einem direkt ein Ansatz auf. Das ist das sogenannte Euler-Verfahren. Und das ist das, wir schauen uns an, ja, hier ist die Kugel am Anfang. Wir geben uns hier direkt die Ableitung, also in welche Richtung es sich bewegen würde. Und addieren die hier so drauf und kommen dann an diesen Punkt. Machen wir wieder dasselbe Spielchen, addieren drauf, an diesen Punkt, an diesen Punkt, an diesen Punkt, an diesen Punkt, an diesen Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr es schon bemerkt habt, das ist natürlich nicht ganz korrekt, weil unterwegs kann sich ja diese Ableitung geändert haben, also hier in diesem Abschnitt. Wir merken, das ist alles gar nicht so einfach, aber naja, häufig ist das Euler-Verfahren tatsächlich gar nicht mal so die schlechteste Idee für simple Probleme. Problematisch werden diese Sachen immer, wenn dann so Sachen geschehen wie, naja, hier spaltet sich das irgendwie auf und geht in eine andere Richtung. Wenn ihr hier irgendwo verrechnet habt, dann ist statt diesem Pfad, habt ihr diesen Pfad. Ist natürlich nicht so geil. Es geht also wo ganz anders hin. Obwohl das Ganze ja trotzdem so Kontinuität hat, also da gibt es keine schnellen Änderungen oder sowas. Das driftet hier bloß leicht auseinander, aber kleiner Fehler, große Wirkung. Also ihr kennt ja wahrscheinlich dieses Ding mit dem Schmetterling, ein Flügelschlag von dem Schmetterling kann ein Tornado auslösen und so. Das sind genau so diese Effekte, die da eintreten, deswegen müssen wir da teilweise relativ exakt rechnen. Ja, die Euler-Methode ist da relativ simpel noch. Gibt da nicht viel zu sagen. Also wir haben einen Startpunkt mehr oder weniger. Wir gehen irgendwie ein bisschen weiter und schauen, wie verändert sich das Y auf diesem Weg. Und naja, das ist halt einfach, die Änderung von Y ist schlicht und ergreifend eben diese Ableitung von der Funktion. Ja. Dann kann man natürlich auch noch besser rechnen, in Anführungsstrichen. Wir haben ja jetzt hier so eine Abschätzung mehr oder weniger, in welche Richtung das geht. Also wenn ihr hier einen Punkt habt und ihr habt die Ableitung von dem und geht jetzt an diesen Punkt und da habt ihr eine Ableitung. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das irgendwie so kontinuierlich übergeht, ja, dann kann man sich ja vorstellen, dass irgendwo hier in der Mitte irgendwie der Vektor so geht, also so mittel. Und das ist mehr oder weniger das, was man mit der Euler-Methode an der Stelle macht. Man geht jetzt her und schätzt erstmal ab, hier mit der Bin ich hier verrutscht? Nee, das. Oh, ich bin tatsächlich ein bisschen zu weit gedanklich. Das hier ist noch die vorherige. Deswegen. Man nimmt diese erste Abschätzung, die wir gemacht haben. Gab es da nicht irgendwo ein Bild dazu? Ich glaube, hier ist einfach bloß die Ding falsch, die Beschriftung der Folie oben. Das hat mich jetzt ein bisschen aus der Bahn geworfen, sorry. Nee, wir haben diese Abschätzung. Die nennen wir jetzt mal Y1 Stern. Und jetzt tun wir aus der direkt die nächste Abschätzung ableiten. Indem wir jetzt einfach hier sagen, da nehmen wir jetzt eben die Abschätzung hier da in der Mitte. Ja, und falls es einem aufgefallen ist, wir haben ja gesagt, dass diese Differentialgleichung, da haben wir ein bisschen was zu tun mit der numerischen Integration. Und effektiv, naja, wenn ihr hier so eine Ableitung von so einem Y habt, dann, wenn ihr da einen neuen Wert berechnen wollt, dann könnt ihr einfach sagen, naja, dann machen wir halt ein Integral. Und effektiv, was man macht, ist an der Stelle, naja, wenn man einfach nur tatsächlich sagt, wir nehmen jetzt hier das an der Stelle und gehen davon aus, dass dieser Wert stellvertretend für diesen Abschnitt ist. Naja, was ist das dann? Dann ist es ja mehr oder weniger so, wir nehmen einen Wert, also dass das diese Obersumme, wo wir einen normalen Streifen haben. Wenn wir jetzt hergehen und wir tun mit Hilfe von diesem abgeschätzten Integral, können wir hier die Ableitung an dem nächsten Punkt bestimmen. Dann können wir hier an der Stelle eine genauere Abschätzung für das erste machen. Und das ist mehr oder weniger das, was man da macht. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu konfus. Seid ihr da mitgekommen? Wenn ja, dann sehr gut. Und ja. Ja, wie gesagt, genau Integral. Und dann kombiniert man eben seine beiden Ergebnisse, die man da abgeschätzt hat. Und kriegt eine neue, hoffentlich bessere Lösung. Ja. Und wenn man das Spiel weiterspielt, dann kommt man zum Runge-Kutta-Verfahren. Also hier hatten wir die Trapezregel. Und jetzt können wir auch direkt hier diese quadratische Gleichung anwenden. Das ist relativ kompliziert. Also auf den Folien sind unheimlich viele Formeln. Und naja, also man sieht es hier schon, ja, wir machen jetzt hier tatsächlich wieder dieses gleiche Schema mit dem hier mit den 1, 4, 1. Und effektiv haben wir jetzt aber diese Punkte ja noch nicht, ne? Das heißt, wir müssen da Abschätzungen machen. So, den ersten Punkt, naja, das ist unser Anfangspunkt, mit dem wir anfangen. Der ist bekannt, der ist exakt in Anführungsstrichen. Den zweiten Wert, den können wir durch Räumen berechnen. Aber was machen wir jetzt mit dem dritten Punkt, also hier diesen C? Wie kommen wir auf den? Und der Trick ist, naja, wir haben ja gesagt, Simpson-Regel. Das ist eine quadratische Gleichung. Das heißt, das, was wir integrieren hier, ist eine Gleichung dritten Grades, Polynom dritten Grades. Und da können wir jetzt entsprechend versuchen, das da dran zu fitten. Ich habe ja schon gewarnt, es wird viel Mathe. Sieht dann also so aus. Also wir haben hier mehr oder weniger an zwei Punkten gegeben, die Gleichungen für y 0 und 1. Die kennen wir ja schon. Also wenn ich hier nochmal zurückgehe, 0 und 1 kennen wir. Die tun wir in die integrierte Gleichung mehr oder weniger einsetzen. Wir haben hier nochmal die Gleichungen der Ableitungen, G0 und G1. Die sind halt eben, Überraschung, die Ableitung davon. Also hier natürlich die 3 von dem x hoch 3, die 2 von dem x Quadrat. Kommt hier alles praktisch abgeleitet. Das heißt, wir haben jetzt 4 Gleichungen. 4 Gleichungen, 4 Unbekannte. Und wenn wir jetzt keinen Murks gebaut haben, ist das alles auch gut richtig bestimmt und eindeutig. Und wenn man jetzt hier das Rechnen anfängt, naja, dann kriegt man da eine relativ komplizierte Formel raus. Und zwar die hier. Also wieder mal ins Gedächtnis rufen. Gegeben sind y0 und 1, g0 und g1. Und die tauchen natürlich hier in dem aufgelösten Gleichungssystem wieder auf. Und jetzt kann man y1 einsetzen. y1 war ja tatsächlich dieser Punkt, also die y-Koordinate dieses Punktes, die haben wir über Heun abgeschätzt. Das heißt, wir müssen jetzt hier Heun einsetzen. Das ist hier das hier. Und da drinnen natürlich brauchen wir hier wieder eine Abschätzung für dieses G1, was wieder nach Euler bestimmt wurde. Und wenn man das alles in eine Formel reinklatscht, dann kommt dieses Monstrum hier raus. Das kann man jetzt noch weiter reduzieren. Also man kann hier, also hier in dem Schritt wurde direkt, also hier dieses h halbe hier rein multipliziert, dann das 4 hier rein multipliziert, also 4y0, 4 halbe h, also 2h, 2h mal g0, 2h g1, das ist die Abschätzung, die wir da getroffen haben an der Stelle. Und dann hier der Rest, der hier übrig geblieben ist. Dann reduzieren wir das Ganze noch ein bisschen. Also die beiden addieren sich zu 4, die löschen sich aus. Und Moment, irgendwo vereinfacht sich noch was. Genau, hier 5y0 minus 4y0, dann haben wir y0 minus 2 h g-Stern 1, also die Abschätzung der Ableitung plus 4 h g1, was eben hier aus dem Ding gegeben ist. So, das ist jetzt ein ganz schönes Stück und das nennt man dann, wenn man da jetzt hier so ein bisschen Sachen nochmal vereinfacht, indem man hier Substitutionen vornimmt, dann kriegt man dieses Ding hier raus. Das ist mehr oder weniger, wenn wir es anschauen, hier eine Kombination aus verschiedenen Faktoren. Also hier haben wir dieses K1. Das hier ist einfach nur die erste Abschätzung, also die mit nur einem Punkt. Dann packen wir hier rein nochmal eine zweite Abschätzung. Dann machen wir noch eine. Aus der zweiten tun wir eine dritte, die eine Kombination aus den ersten beiden ist. Und eine vierte, die ist aus den zweiten und dritten. Und dann kombinieren wir die erste Abschätzung, die dritte Abschätzung, die vierte Abschätzung in dieser Formel. Warum taucht die zweite nicht mehr auf? Naja, die zweite ist lediglich für uns ein Hilfsmittel, um an die dritte zu kommen an der Stelle. Ja, das nennt man dann das Runge-Kutta-Verfahren erster Art. Dann gibt es noch das Runge-Kutta-Verfahren zweiter Art. Das nimmt dann nochmal hier eben diese zweite Abschätzung nochmal mit rein. Wir sehen, dass hier der Unterschied ist, dass wir hier statt 4K3 haben wir jetzt halt 2K2 und 2K3. Die Ks hier haben sich nicht geändert. Also, ich weiß nicht, ob man das erkennt. Nee, man erkennt es nicht. Aber diese Ks haben sich nicht, unterscheiden sich nicht zwischen diesen beiden Folien. So, das ist jetzt alles etwas kompliziert. Aber da gibt es mehr oder weniger Methode zum Wahnsinn, würde ich sagen, an der Stelle. Ich habe jetzt leider keine Folien dafür, deswegen muss ich mich hier bei Wikipedia bedienen. Es gibt Leute, die haben das mal vereinheitlicht. Wichtig dabei, was man sagen muss, ist, dieses Runge-Kutta-Verfahren, wenn ihr da nachschaut, dann wird dieser Begriff auf zwei verschiedene Arten verwendet. Einerseits ist dieser Runge-Kutta-Algorithmus, dieses Runge-Kutta-Verfahren erster und zweiter Art damit gemeint. Andererseits eine ganze Klasse von ja, Differentialgleichungslösern. Und ja, wenn man sich das anschaut, dann kann man die alle nämlich unter einen Hut packen, mehr oder weniger. Der Unterschied nämlich mit der ersten und zweiten Art ist ja, wie wir hier Sachen kombiniert haben. Also hier haben wir die erste, die dritte und die vierte Abschätzung kombiniert. Und hier haben wir die erste, die zweite, die dritte und die vierte kombiniert. Wir müssen natürlich hier anschauen, hier natürlich ergibt, wenn man das hier zusammenzählt, also 1, 2, 2, 1, ist natürlich 6. Das heißt, es ist ja eigentlich nur eine gewichtete Kombination aus Abschätzungen. Die Abschätzungen selber verwenden Abschätzungen von vorher. Das ist sowohl in der ersten als auch in der zweiten Art so. Also hier haben wir eine Kombination von Abschätzungen, die gewichtet ist. Die Gewichte ergeben, also wenn man das rein multipliziert, zusammen 1 natürlich. Und das ergibt dann zusammen irgendwas. Und das kann man jetzt natürlich rein theoretisch beliebig machen. Also man kann die Abschätzungen beliebig kombinieren. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, dann ist ja eigentlich das Hoyn-Verfahren bereits ja wieder etwas mit einer Abschätzung. Also wir tun ja hier dieses Y1 Stern ist ja auch bloß hier eine Euler-Abschätzung. Und irgendwann hat sich mal jemand gedacht, das Ganze kann man ja mal tabellarisch aufbereiten. Und das sind diese sogenannten Butcher-Tableaus. Die wollte ich mal zeigen, weil dann kann man sich das Ganze ein bisschen besser merken, glaube ich. Und effektiv schreibt man sich auf, naja, wie kombiniere ich Sachen und wie tun sich meine Abschätzungen aus anderen Abschätzungen zusammenbauen. Und effektiv entspricht es ja alles dieser Formel hier oben. Also was wir hier haben, ist, wir haben unseren Iterationsschritt, der geht von yn weiter anhand einer Kombination von irgendwelchen Abschätzungen. Und die Abschätzungen selber, die werden an bestimmten Punkten gemacht. Also wir haben ja hier gesehen, dass dieses Runge-Kutta hatte ja da hier diese Stützpunkte. Und die sind an bestimmten Stellen natürlich. Das heißt, wir müssen angeben, an welchen Stellen haben wir die. Und wir müssen schauen, dass das Y zu diesen Stellen, das ist ja, war ja auch bei den anderen jeweils eine ja, Kombination aus den verschiedenen Abschätzungen. Und was man hier wieder sieht, naja, wenn man da genau hinschaut, hier haben wir jeweils hier, also das erste kann ja nur aus dieser Abschätzung stammen, beziehungsweise aus dem Ursprungswert. Das nächste kann aus Ursprungswert diese Abschätzung und diese Abschätzung sein und so weiter und so weiter. Und bis zum ersten Element, der ersten Abschätzung, haben wir dann halt eben hier wieder an einen bestimmten Ort und schätzen hier ab mit Ursprungswert plus gewichtete Kombination aus erster Abschätzung, zweiter Abschätzung, dritter Abschätzung und so weiter und so fort und so weiter. Und wenn man das jetzt tabellarisch zusammenfasst, dann kriegt man sowas raus. Diese Cs, wenn ich mich nicht irre, ich muss nochmal nachschauen, genau, die Cs sagen uns, an welcher Stelle machen wir die Abschätzung, wo sind die Stützpunkte. Die As sagen uns, für die Abschätzung N kombinieren wir welche vorherigen Abschätzungen. Und dann müssen wir natürlich noch schauen, wie kombinieren wir diese Abschätzungen zusammen. Das sind dann diese Bs. Also das ist natürlich so hier diese Dreiecksform, weil natürlich die erste Abschätzung, da habe ich ja noch nichts gegeben, da muss ich den Ursprungswert nehmen. Zweite Abschätzung, naja, da kann ich dann die erste Abschätzung verwenden, bei der dritten kann ich die vorherigen beiden verwenden und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann hat man so ein bisschen mal ein Schema. Und das Lustige ist, dass ich ja bereits das Hoyn-Verfahren und das Euler-Verfahren auch damit darstellen lassen. Also hier haben wir nochmal die Runge-Kutta erster Art. Also hier die beiden Stützpunkte, die sind beide bei 1,5. Bei der ersten haben wir eine Abschätzung direkt aus dem Ding gemacht. Also das hier ist praktisch der Hoyn. Dann kommt nochmal eine Abschätzung basiert auf dem dazu. Wieder am Punkt 1,5 und dann nehmen wir einfach diese Abschätzung, machen basierend darauf wieder eine Abschätzung und kombinieren sie im Verhältnis 1/6, 1/3, 1/3, 1/6. Und wenn wir uns anschauen, die Euler-Methode, da nehme ich einfach nur den nullten Punkt. Da kommt keine Abschätzung reingemischt dazu, weil wir haben noch keine. Und es hat den Faktor 1 da drin. Hoyn, das müsste, ist es die hier oder nee? Die Hoyn nimmt halt dann tatsächlich an der Stelle irgendwie, an der Stelle 0, 1, und nimmt voll 1 mit und tut das dann praktisch voll hinzunehmen für die Abschätzung und dann hat man wieder sowas. Ja. Also das hier ist jetzt nicht irgendwie Klausurstoff oder irgendwie sowas oder Prüfungsstoff. Das ist bloß so als Hilfestellung für euch. Diese Formeln sehen nämlich alle super kompliziert aus. Die haben aber eine Struktur. Sobald man die Struktur gesehen hat, kann man verallgemeinern. Und mithilfe dieser Methode hat man dann praktisch sich das Euler-Verfahren, das Hoyn-Verfahren, das Runge-Kutta erste Art, das Runge-Kutta zweite Art und ganz viele weitere Verfahren einfach auf einen gemeinsamen Nenner gebracht. Also auf einen gemeinsamen, konsistenten Satz an Gleichungen. Und wie gesagt, jetzt haben wir hier an der Stelle halt zwei Arten, wie wir das betrachten können. Wir haben einerseits die Art, dass wir es betrachten können, das sind Abschätzungen, die aus vorherigen Abschätzungen bestehen und die kombinieren wir irgendwie miteinander gewichtet. Oder man kann sich das anschauen eben als, ich integriere darüber. Das ist die andere Art, wie man sich das anschauen kann. Ja, habt ihr Fragen dazu? Ich habe nicht gedacht, dass ich so schnell bin, ehrlich gesagt. Schauen wir mal. Ich habe mich jetzt nicht auf besonders viel mehr vorbereitet. Ich habe nicht gedacht, dass ich mehr als einen Foliensatz hinbekomme.
Dann könntest du mal zu Folie 22 gehen.
Ja. Ja. Die hier?
In der mittleren Formel, da steht ja dann 5y0 plus
ja.
4y1. Das ist doch die Formel, die man im letzten Kästchen auch nimmt.
Du meinst die hier?
Ja,
genau.
Ja, genau. Das y1 ersetzt mit y0 plus h mal g.
Genau.
Aber da ist es ja plus 4 und dann wird es da unten zu minus 4.
Moment. Lass mich mal kurz drüber überlegen. Du könntest wieder einen Fehler gefunden haben.
Also zweimal ist Minus dabei. Ich wusste es sonst.
Ja, also normalerweise müsste hier tatsächlich auch ein Plus sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum dann Minus draus wird.
Die nächste Zeile wäre dann auch falsch, wenn man mit Minus
ja. gerade macht. Ja, tatsächlich wäre sie das, aber lass mal schauen. Kann auch sein, dass hier einfach ein Minus hingehört statt ein Plus. Das möchte ich nicht ausschließen. Also wir können uns jetzt natürlich hinstellen und wir können hier ein großes Gleichungssystem mit 4 Unbekannten lösen. Ich vermute jetzt erstmal, dass der Fehler einfach hier steht. Also man sieht, diese Dinger sind ja irgendwie selber gemacht und nicht aus einem Buch kopiert. Okay, dann haben wir nochmal einen Fehler. Also hier kommt Minus hin.
Da kommt Minus hin.
Genau.
Und zwischen y0 und h durch 2 mal...
Das ist dann wieder in Ordnung, weil...
Ja, das ist da drüben auch anders. In dem weißen Kästchen y1 ja. ist gleich y0 plus h.
Das stimmt. Ja, da muss auch ein Plus hier hin, ja. Ja.
Wie wichtig sind die Formeln? Müssen wir irgendwie können oder kann man es einfach
nicht so weit? Okay, lass es nicht so ausdrücken. Ich kann hier keine Versprechen geben. Wir werden noch mal irgendwie darüber reden, was klausurrelevant ist. In der Regel ist das Auswendiglernen von Formeln nicht der Sinn dieser Vorlesung. Und meistens gibt es ja irgendwie mündliche Prüfung. Und bei einer mündlichen Prüfung so ein allgemeiner Hinweis an euch. Also ich hatte einige mündliche Prüfungen in meinem Studium und man kann sich relativ gut ausrechnen. Kann sich der Dozent selber merken, wie diese Formel lautet? Wenn nicht, dann kann er sie auch nicht fragen, weil dann kann man ja einfach eine Fake-Antwort geben. Also das garantiert einem natürlich nichts an der Stelle, aber das ist immer so eine gute Richtlinie. Immer die Sachen lernen bei einer mündlichen Prüfung, wo man sich sicher sein kann, die kann der Dozent aus dem Stegreif einem fragen. Wenn er es nämlich nicht kann, dann könnte er einem ja auch nicht sagen, ob es gerade falsch ist. Und also ich glaube nicht, dass das ihr, ich saß ja letztes Jahr auch in diesen Prüfungen mit drinnen, wir haben nicht solche Dinge hier abverlangt. Das war alles eher so in die Richtung, man soll das Prinzip dahinter verstanden haben und potenziell mal ein bisschen Code hinschreiben, der sowas ausrechnet. Aber nicht hier diese Gleichungssysteme alle auswendig runterschreiben. Das nimmt doch auch viel zu viel Zeit in so einer Prüfung weg. Aber wie gesagt, keine Garantie auf nichts. Aber ich halte es aktuell für eher unwahrscheinlich, dass sowas dran kommt. Okay. Noch mehr Fragen? Gut, wenn nicht, dann ich bin mit dem Stoff, den ich vorbereitet habe, fertig. Wenn ihr keine Fragen habt, dann machen wir hier mal Schluss.